Also, hallo erstmal und willkommen zum Talk im Herz der Bestie. Und spätestens seit den Yes Men ist Medienaktivismus bzw. Medienverarschen wieder in Mode. Und ja, über diese Form des subversiven Medienaktivismus erzählen euch die Medienaktivisten Viktor Dornberger und Monty Kischner.
Fischner. Auch gut.
Okay, gut.
Geht auch.
Also, viel Spaß und eine Runde Applaus für unsere Sprecher, bitte.
Ja, hallo. Wir begrüßen euch recht herzlich zu dem kleinen Vortrag, den wir für euch vorbereitet haben. Es geht heute um Medienhacking. Hacking ist ja vielleicht ein Thema, was hier auf dem Kongress relativ ausgebreitet behandelt wird. Wir kümmern uns um eine speziellere Form, wo es vielleicht sonst darum geht, Computersysteme zu hacken. Beschreiben wir heute mal so ein paar Methoden und Hintergründe, wie es geht, Medien zu hacken. Letzten Endes ist es das Gleiche. Es geht darum, Sicherheitslücken aufzuspüren, um dort Zugang zu finden. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Nächste Folie, bitte.
Ganz kurz zum Vortrag. Achso, das wolltest du sagen.
Ich skizziere ganz kurz den Aufbau. Zuerst mal machen wir kurz einen Abriss über den eigentlich übergeordneten Bereich Kommunikationsguerilla, wo unserer Auffassung nach Medienguerilla und Medienhacking untergeordnet wird. Werden dann verschiedene Methoden und Techniken kurz skizzieren, ein paar Fallbeispiele ein bisschen ausgebreiteter darstellen und am Ende auch noch so ein paar Tipps zum Selbermachen geben.
Was ist also Kommunikationsguerilla? Da gibt es sehr viele Facetten und diese beiden Herren sind wahrscheinlich wohl bekannt. Die haben 1867 einen Medienhack gemacht und zwar war das Problem, dass die Kritik der politischen Ökonomie von Marx nicht besonders besprochen wurde in der bürgerlichen Presse und dann hatten sich dann Marx und Engels später für das Kapital eben Methoden der Kommunikationsguerilla bedient und unter falschem Namen Rezensionen geschrieben, auch Verrisse geschrieben, um eben das Thema überhaupt in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir sehen hier, ein falscher Name, falsche Rezension gibt gleich Öffentlichkeit.
Ich mache da mal weiter mit diesem jungen Mann, ist vielleicht auch bekannt. Es handelt sich hierbei um den Hauptmann von Köpenick, in diesem Falle auf einem Filmplakat, gründet aber auf einer realen Figur, und zwar dem Berliner Schuhmacher Friedrich Wilhelm Vogt, der 1906 die Idee hatte, nach Köpenick zu fahren, um dort im Rathaus sich der Stadtkasse zu bemächtigen. Er hat sich also eine Uniform besorgt, ist dann nach Köpenick gefahren, hat auf der Straße einen Trupp Soldaten im Tonfall der Macht angesprochen, hat sich auf einen Spezialedikt seiner Majestät berufen und sie unter seinen Befehl gestellt. Die Soldaten haben das auch sofort gemacht, sind mit ihm ins Köpenicker Rathaus. Dort hat er erstmal den Bürgermeister und den Schatzmeister unter Arrest stellen lassen, hat nochmal ein paar Soldaten losgeschickt, um das Fernmeldeamt zu blockieren. Und sich dann Zugang zur Schatzkammer geben lassen, hat vermutet, so ungefähr 2 Millionen Reichsmark dort vorzufinden. Am Ende waren es ja nur 3.000. Und hier ist wieder das Schema. Falsche Uniform, preußisches Auftreten und die Stadtkasse.
Wir springen mal ein paar Jahre weiter. 1980 in Zürich toben Jugendunruhen, Hausbesetzerszene, es kommt zu schweren Krawallen, Straßenschlachten und jetzt soll im Schweizer Fernsehen DRS soll die Jugendbewegung auf den konstruktiven Dialog in der Talkshow festgelegt werden. Das lassen die nicht mit sich machen, diese beiden Leute, das sind Herr und Frau Müller, so nennen sie sich zumindest. Sie treten als gute Schweizer Bürger auf und radikalisieren die Forderungen der Macht. Also in dieser Talkshow ist noch sind verschiedene Stadtabgeordnete, der Polizeipräsident und sie fordern eben dann den Einsatz endlich von Schusswaffen gegen die Demonstranten und bringen das Ganze mit einer Überaffirmation zum Kochen. Die Sendung eskaliert vollends, der Moderator kann es gar nicht mehr kontrollieren. Die anderen Gesprächspartner der Runde waren nicht darauf vorbereitet und so eskaliert diese Sendung. Man wirft es ihnen später wirklich vor, dass sie sich eben nicht auf diesen Dialog eingelassen haben. Ja, hier sehen wir Camouflage und Überaffirmation gibt gleich TV-Skandal.
Und kommen wir jetzt mal zu dem vielleicht bekanntesten Beispiel, was auch in der Einleitung schon erwähnt wurde. Wir sehen hier einen Mitglied der Yes Men, die haben es vor 5 Jahren geschafft, so eigentlich den größten medienwirksamen Coup zu landen. Da geht es um die Bhopal-Katastrophe. 1984 ist in Indien ein Chemiewerk explodiert. Es gehörte der damaligen Firma Union Carbide. Es sind zwischen 4.000 und 25.000 Menschen dabei gestorben. So genau kann man das nicht sagen. Bis zu 100.000 Menschen leiden da unter Spätfolgen. Und weder Union Carbide noch die Nachfolge übernehmende Firma Dow Chemical haben jeweils da Entschädigungen gezahlt. Die Yes Men haben das Ganze ziemlich gut und lange vorbereitet, haben schon mindestens ein Jahr, bevor diese Aktion dann in den Medien lanciert wurde, eine Website geschaltet, das hieß dann Dow Ethics, und haben es geschafft, dem BBC eben diesen gefakten Pressesprecher unterzujubeln. Es gab ein Live-Interview und er hat dort ganz fröhlich verkünden können, sie seien jetzt endlich soweit, ihre Verantwortung anzunehmen. Und er sehr, sehr... Und es sei ihm eine große Freude, Entschädigungszahlungen von 12 Milliarden Dollar anzukündigen. Das Ganze hatte dann zur Folge, dass der Dow Chemical Aktienkurs um 10-15% in die Knie gegangen ist. Wir sehen hier eine gefälschte Website, einen falschen Firmensprecher und den Aktiencrash.
Wir kommen jetzt zum theoretischen Teil so ein bisschen. Was ist eigentlich Guerilla? Guerilla geht immer von so einer David-Goliath-Situation aus. Also die Guten sind die Pinken hier in dem Fall. Das System, die großen Schwarzen. Und Guerilla versucht eben immer mit einer nadelstichartigen Taktik kurz aufzupoppen, da was zu machen und sich dann auch wieder zurückzuziehen in der Hoffnung, dass dann was dort bleibt.
Ja, die klassischen Methoden und Waffen der Guerilla sind eigentlich bekannt. Schusswaffen, Sprengstoffgürtel, Entführungen, asymmetrische Kriegsführung, das kennen wir alles. Auch die Kommunikationsguerilla hatte ein Waffenarsenal. Wir haben hier Camouflage, Fake, Entwendung, Verfremdung, Erfindung, Umdeutung, Überidentifizierung und subversive Affirmation. Und im weiteren Teil werden wir auch ein paar dieser Waffen mal ein bisschen genauer vorführen und schauen, was man damit so machen kann.
Ja, und jetzt kommen wir zu dem Teil, was hat eigentlich das mit Hacken zu tun? Und Roland Barthes, das ist ein Wissenschaftler und Philosoph, der sich mit der Lehre der Zeichen beschäftigt hat, meinte eben, ist es nicht die beste Subversion, die Codes zu entstellen, statt sie zu zerstören? Und da sehe ich schon die Gemeinsamkeit zum Hacken. Es geht um Code und man dringt dort ein, wo schlampig gearbeitet wird und nutzt eben auch die Sicherheitslücken. Ob das jetzt bei Medien ist oder generell in einem kulturellen Code. Umberto Eco hat 85 in einem Aufsatz eben eine semiologische Guerilla, eine Guerilla der Zeichen gefordert, in der es eben darum geht, abweichende, dissidente Zeichen zu verwenden oder auch zu interpretieren. Wenn wir jetzt, ich glaube, den nächsten Teil machst du, ne?
Ja. Dem liegt eine Theorie zugrunde, die zum Beispiel im Handbuch der Kommunikationsguerilla relativ ausgebreitet auch dargestellt wird. Das ist für das Ende unseres Vortrags auch nochmal ein Literaturtipp. Und zwar geht es um das Schlagwort der kulturellen Grammatik. Das bezeichnet einen Komplex, der eigentlich erstmal auf Kommunikationstheorie basiert. Und da gehe ich nochmal einen kleinen Schritt zurück. Kommunikation ist ja insofern ganz wichtig, als das vorausgesetzt werden muss, dass bei Sender und Empfänger immer so in etwa das gleiche Bild von dem, worüber man spricht, eigentlich vorherrscht. In diesem Falle, wenn ich sage, guck mal, schöner Baum, muss ich davon ausgehen können, dass bei meinem Mitreferenten auch das gleiche Bild für Baum vorherrscht. Die kulturelle Grammatik basiert darauf, macht aber den Bogen noch immer weiter auf, und bezeichnet eigentlich die Gesamtheit aller Kommunikationsstrukturen, aller ästhetischen Codes innerhalb einer Gesellschaft, macht Kommunikation und Zusammenleben möglich.
Genau, und die, es geht, man kann davon ausgehen, dass eben die kulturelle Grammatik auch ein strukturierendes Element ist, aber auch ein hierarchienzementierendes Element, sodass, wenn jemand sagt, was ist Politik, dann denke ich an den Politiker und nicht eben an vielleicht die Leute hier, die selber auch Politik machen. Und es ist, ist eine, das definiert Rituale und Normalität und stabilisiert so das System und die Hierarchie der Gesellschaft. Und jetzt ist das Schöne, wenn man mit diesen, mit der kulturellen Grammatik spielt. Wir haben jetzt hier nochmal das Beispiel der Baum, Baum. Hier auf der rechten Seite sehen wir, das ist von einer Aktion, die hat in einem, im Potsdamer Platz Einkaufscenter stattgefunden. Man denkt, ja, okay, also es war eine Aktion, da wurde so Kaufrausch im Weihnachtsgeschäft, sind Leute rein und haben die Leute zum Kaufen aufgefordert. Und innerhalb der kulturellen Grammatik wird jetzt erwartet, dass der Sicherheitsmann die Leute rauswirft. Das Gute war, dass diese Aktivisten haben eben selber auch einen Sicherheitsmann mitgebracht, den auf dem rechten Bild, und verwirren so eben diese Normalität. Und dann wissen die Passanten nicht mehr, wer hat eigentlich hier die Macht, wer hat hier das Sagen und weiß nicht mehr, wer echt ist. Und kann so eben diese Normalität und die Alltagsrituale stören. Im Handbuch der Kommunikationsguerilla, das ich auch jedem ans Herz legen kann, steht eben, wer in der Kommunikation die Regeln der kulturellen Grammatik nicht nur unbewusst praktiziert, sondern kreativ mit ihnen umgeht, kann sie für seine eigenen Zwecke nutzen, instrumentalisieren oder umdrehen, indem er sie mit abweichenden Inhalten füllt, in die ritualisierten Gewänder schlüpft, sich fremde Rollen anmaßt und dabei unter Umständen im Tonfall der Macht spricht.
Man fragt sich natürlich, welche Ziele sind damit eigentlich verbunden? Was sich vielen Leuten hier im Saal vielleicht schon erschließt, kann das durchaus Spaß machen. Aber das als einziges Ziel wäre doch reichlich zu kurz gegriffen. Wir haben ja als die Ziele von Kommunikationsguerilla mal aufgeführt, eben die Störung des der Kommunikation und des Alltäglichen, das Nachdenken und Hinterfragen erzeugen, eben auch bei Menschen Prozesse in Gang zu setzen, nicht immer alles zu glauben, was man zum Beispiel im Fernsehen oder in der Zeitung präsentiert bekommt, Medien-Events zu sabotieren, Politiker zu demaskieren oder eben auch Medien und Aufmerksamkeit für Themen zu generieren, wo man vielleicht mit ganz simpel gestrickten Pressemitteilungen ansonsten nicht wirklich weit kommen würde.
Ja, und hier unterscheiden sich natürlich auch die Kommunikationsguerilleros von den Werbefuzzis, aber da kommen wir später auch nochmal drauf. Es gibt da so einen kleinen Streit zwischen, was ist Kommunikationsguerilla und was ist Medienguerilla. Wir sehen Medienguerilla als Teil des ganzen Komplexes Kommunikationsguerilla. Der Hauptunterschied ist eigentlich, dass Kommunikationsguerilla eben nicht nur auf Massenmedien abzielt, sondern eben auf so eine Face-to-Face-Sache. Ich gehe in den Supermarkt und verwirre dort die Leute, ich hänge irgendwelche Aushänge an Türen ran und hole eine Reaktion damit, rufe eine hervor. Und die Medienguerilla ist eben schon sehr darauf zentriert, in Massenmedien einzudringen. Das geht auch mit diesem Face-to-Face-Konzept. Das kann sich ja auch so weit eskalieren, dass dann dort das in die Massenmedien kommt. Aber Medienguerilla versucht eben gezielt, das mediale System zu benutzen. Und Kommunikationsguerilla ist mehr persönlich und im öffentlichen Raum. Allerdings verschwimmen die Grenzen mittlerweile weitgehend durch das Internet.
So, wir hatten jetzt eben schon mal aufgeführt die Waffen. Ich würde jetzt mal den Waffenschrank öffnen und schauen, was wir da so Interessantes vorfinden. Ein paar Beispiele aus dem Alltag. Wir hätten zunächst mal die Verfremdung. Haben hier ein Wahlplakat aus dem Schröder-Wahlkampf. Stichwort Adbusting. Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen.
Ja, und hier wahrscheinlich allen hier bekannt. Aus dem diesjährigen Wahlkampf, CDU-Plakat, dann wird aufgerufen auf Netzpolitik, macht doch mal Remixe, dann hat jemand auf einmal so einen Generator programmiert, muss ich dann nur noch die Sachen eingeben. Also man sieht, dass das Netz einfach auch ungeheure schöne Möglichkeiten bietet, das Ganze viel schneller durch die Gegend zu treiben, die Themen. Und eben, dass auch hundertfach und tausendfach sind dann diese Manipulationen aufgetreten und haben sich verbreitet.
Ja. Als nächstes widmen wir uns mal kurz der Verfremdung auf technischer Ebene. Hier haben wir als Beispiel den Image-File-Generator eines Berliner Künstlers namens Julius von Bismarck. Der hat diesen Apparat gebaut, ein Apparat zur minimalinvasiven Manipulation von Fotografien. Sieht ziemlich gefährlich aus. Das Interessante an dieser Waffe ist Folgendes. Es ist ein Sensor eingebaut, der auf Blitzlicht reagiert. Wenn sich der Fotograf mit diesem Gerät in eine andere fotografierende Masse begibt und ebenfalls das zu fotografierende Objekt in Anschlag nimmt sozusagen, dann wird in dem Moment, wo nachbarschaftlich geblitzt wird, per Laser eine Projektion auf das Objekt geworfen. Das sieht dann so aus. In diesem Falle eher eine Face-to-Face-Situation, weil es ja nicht darum geht, das in irgendwelche Medien zu bekommen. Der BZ-Fotograf wird sicherlich vorher nochmal drauf gucken, bevor er es in den Satz gibt. Hier werden also neue Informationen in Fotos eingeschleust und es geht in erster Linie darum, die ganz individuellen Fotografen da mal so ein bisschen zu verunsichern.
Kommen wir zu der Waffe Überidentifizierung. Das ist eine Geschichte, das war kurz vorm Irakkrieg, Februar 2003. Dieses falsche Plakat, also Vorgeschichte ist, der US-Botschafter sollte in der Humboldt-Universität sprechen. Irgendwelche Aktivisten haben dieses Plakat, jubeln bis der Krieg kommt, für patriotische Begeisterung wird gesorgt, einfach ins Netz gestellt. Ich glaube, es wurde nur an einer Stelle auch ins Netz gestellt. Es hat dazu geführt, dass der Botschafter dann abgesagt hat. Das zeigt auch wieder Guerillataktik, möglichst geringer Aufwand, 10 Minuten Photoshop hochladen und dann sagt er ab, man kann da auch mit 500 Leuten hingehen und stören, aber ist natürlich aufwendiger. Das Ganze war Teil der Kampagne Mehr Krieg für alle, die in... Die Kampagne hatte verschiedene, da gab es verschiedene Sachen von Rekrutenanwerben im öffentlichen Raum, Besetzung der Taz als Friedenshetzblatt, Truppenübungen in irgendwelchen Parks in Berlin. Und das Ganze ist dann in die, ein Tag vor dieser Großfriedensdemo mit 750.000 Leuten in eine Pro-Kriegsdemo gemündet. Da zeige ich mal ein paar
Aufnahmen. Exekution! Exekution! Reiht euch ein ins Glied! Ins weltweite Machtglied! Jawohl! Für mehr Krieg! Überall und für alle!
Seit 1998 verzehnfacht hat, doch eine Verzehnfachung reicht nicht aus!
Krieg, 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 Krieg.
So, das nächste, was wir noch vorstellen würden, kurz, ist die subversive Affirmation. In diesem Falle sowas wie Beifall von der falschen Seite. Da gibt es ein schönes Beispiel aus dem Präsidentschaftswahlkampf in den USA 1996. Der republikanische Bewerber Bob Dole musste feststellen, dass immer wieder Summen auf seinen Wahlkampfspendenkontos eingegangen sind, die ganz deutlich von der amerikanischen Schwulen- und Lesbenbewegung in seine Richtung geschoben wurden. Und es blieb ihm quasi nichts anderes übrig, als dieses Geld sofort zurückzuüberweisen, sich davon auch zu distanzieren. Und das ist eigentlich genau der Clou bei subversiver Affirmation. Es geht darum, eine Maske herunterzureißen und das wahre, vielleicht noch radikalere Gesicht eines Protagonisten zum Vorschein zu bringen. Und das hat hiermit eigentlich auch sehr gut funktioniert.
Ja, kommen wir zu den, sag ich mal, essentiellen Massenvernichtungswaffen der Kommunikationsguerilla, Camouflage, Erfindung und Fake. Also das gehört eigentlich fast immer dazu. Eine Geschichte, die wunderbar geklappt hatte, war der falsche Müntefering, der getwittert hat. Der hatte getwittert von dem Tag an, wo Müntefering SPD-Vorsitzende wurde, bis zu seinem Rücktritt. Es ging los mit diesem Tweet, ging gestern hoch her, Beck ist weg, reimt sich sogar. Das Ganze wurde nach 5 Tagen enttarnt von der Berliner Zeitung und auch bei der SPD-Pressestelle nachgefragt. Die wussten damals noch von nichts, haben dann aber auch nichts getan. Die Tweets wurden eigentlich immer besser und die Leute, die es gemacht haben, haben sich dann auch immer mehr dieser Sprache von Müntefering, kurze, inhaltslose Sätze, die eine Entschlossenheit suggerieren sollen, bemächtigt. Haben dann aber auch mal 2 Monate Pause gemacht, bis dann das Marktforschungsinstitut Nielsen, die sich selber als das größte Marktforschungsinstitut und wichtigste Medienforschungsinstitut sehen, hat er in einer groß angelegten Studie gesagt, ja, die wichtigsten Twitterer sind bei Hubertus Heil und Franz Müntefering. Das Ganze wurde über dpa und AP verbreitet und auch dann 62 Mal abgedruckt. Nielsen Media... Nielsen Media musste dann einräumen, dass bei der Analyse von Internetinhalten gewisse Unsicherheiten nicht auszuschließen seien. Allerdings hätte eine Google-Abfrage Müntefering und Twitter ausgereicht. Aber das sind halt diese Unsicherheiten, die manche Leute dort haben. Dann kam die Zensursolar-Debatte. Da hat sich Müntefering auch immer wieder eingemischt und versucht zu provozieren. Damals ist Jörg Taus aus der SPD dann raus. Da hat Müntefering natürlich reagiert, das ist schlechter Stil. Die Ausführung, da gab es auch noch so einen Text, den Taus veröffentlicht hatte. Die Ausführungen wären jeder Grundlage. Die SPD ist und bleibt internetfit. Jörg Taus hat darauf empört reagiert, auch getwittert, hat das später gelöscht allerdings, weil es ihm peinlich war, als rauskam, dass es nicht echt ist. Und es haben auch viele Leute aus dieser ganzen Zensursola, aus der Bürgerrechtsbewegung, eben auch immer sich darauf rumgehackt, auf diesem SPD ist und bleibt internetfit. Das hat höllischen Spaß gemacht, habe ich mir sagen lassen. Es gab dann im Wahlkampf eine Veranstaltung namens Müntetalk. Da konnte man irgendwie, da wollte die SPD besonders sich modern zeigen. Da konnte man per Twitter Fragen stellen oder per Videobotschaft den ganzen Kram. Und das Ganze war in einem Saal mit 500 Leuten. Das wurde gestreamt, hinten dran Twitter-Wall. Und der falsche Müntefering hat immer schon auf die Fragen, die gestellt wurden im Auditorium, geantwortet. Und es lief dann hinten auf der Twitter-Wall immer schon die Antworten vorweg. Es war lustig zu sehen, wie diese Konfrontation des echten und falschen Müntefering gelaufen ist. Dann kam irgendwann die Wahl. Die SPD hat großartig verloren. Es zeichnete sich ab, dass Müntefering das nicht überleben wird politisch. Da haben die Leute, die es gemacht haben, mal getwittert. Es war ein Tag vor dem echten Rücktritt. Erneuerung braucht Zeit und Mut und gute Konzepte. Ich werde meinen Teil beitragen. Es war so eine Vorankündigung für den Rücktritt. Die Welt Online hat das gleich geretweetet. Und am nächsten Tag, 2 Stunden vor dem echten Rücktritt, hat eben der falsche Müntefering den Rücktritt verkündet. NTV hat es live gesendet, das war wahrscheinlich der erste Politikerrücktritt über Twitter in Deutschland. Genau, also damit endet auch das Kapitel dann von des falschen Müntefering. Die haben sich dann enttarnt und die ganze Geschichte könnt ihr da nachlesen.
Genau, wir kommen dann zum nächsten Fallbeispiel. Polylux und die Speed-Diät. Polylux, vielleicht vielen Leuten hier im Saal bekannt, ehemaliges Lifestyle-Magazin und Berlin-Hype-Maschine des Rundfunks Berlin-Brandenburg, hat Anfang letzten Jahres die Berichterstattung anderer Medien und die Buchveröffentlichung eines Autors aufgegriffen. Da ging es um den halluzinierten, Trend, dass Speed jetzt nicht mehr nur als billiges Punkerkoks Verbreitung findet, sondern in der Zeit erhöhter Leistungsbereitschaft und auch Leistungsanforderungen der Gesellschaft für Leute ein Mittel ist, um überhaupt diesen Anforderungen der Gesellschaft noch zu genügen. Die Redaktion der Produktionsfirma von Polylux hat dann in verschiedenen Foren, 4 an der Zahl, die alle irgendwo, vielleicht auch nur halluziniert, aber so irgendwas auch mit Drogen zu tun haben könnten, folgendes Gesuch wortgleich präsentiert. Dies ist also das Posting der zuständigen Redakteurin. Ich kann es mal kurz vorlesen. Liebe Community, wir vom ARD-Magazin Polylux würden gerne einen Beitrag über Speed als Alltagsdroge machen. Vielleicht habt ihr ja schon davon gehört. Es gibt ein Buch zum Thema Speed, eine Gesellschaft auf Droge, in dem der Autor die Renaissance von Speed beschreibt, naja, und so weiter und so fort. Es ist ein ziemlich beispielhafter Vorgang. Das Forum hat das schon öfter erlebt, dass Redakteure dieser Sendung vorstellig geworden sind und einen bestimmten Style offenbart haben, nämlich eigentlich ihre reißerischen Geschichten schon fertig zu haben, vorgefertigte Aussagen auch schon auf dem Tisch liegen zu haben und nur noch Protagonisten zu finden, die genau das in ihre Kamera ventilieren. Es hat sich dann ein ziemlich großer Aufruhr in diesem Forum erstmal darum entsponnen. Es ging sofort so, Polylux muss sterben, damit wir leben können, geht endlich sterben, ist total schlimm. 65 Einträge später kommt dann dieses Posting. Ein ziemlich findiger Schreiber in diesem Forum hat da wohl eine schelmische Idee und schreibt dies. Und das ist sozusagen die Geburtsstunde des Kommandos Tito von Hardenberg. Es findet sich also eine Gruppe von Menschen zusammen, um diese unwiderstehliche Einladung anzunehmen. Man erfindet 2 Figuren mit total absurden Stories, nämlich einmal einen Speed-Dealer, der die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nach vorne bringen will, selber aber nur... selber aber ganz freimütig sagt, er selber nimmt nur Kokain. Und zum anderen eine Figur, einen arbeitslosen Musiker mit Gewichtsproblemen, der mit Speed versucht, sein Idealgewicht zu erreichen. Diese beiden Figuren melden sich dann in der Redaktion und offerieren ihre Teilnahme. Die Redaktion ist total begeistert, macht mit beiden sofort Telefoninterviews als Vorbereitung filmischer Beiträge. Eine Woche später läuft dann donnerstagabends in der ARD zur besten Sendezeit Folgendes.
Die Droge Speed galt bisher in der Partyszene als eine Art Kokain für Arme. Ein Aufputschmittel ohne Glücksflash, das lediglich hilft, beim Tanzmarathon durchzuhalten. Für den Alltag vollkommen ungeeignet, würde man denken, denn wer geht schon gerne mit Herzrasen, Schweißausbrüchen und Angstzuständen ins Büro? Trotzdem hat sich Speed zur Alltagsdroge von Workaholics entwickelt. Menschen, die viel arbeiten und lange durchhalten müssen, aber nicht über das Einkommen eines Hedgefondsmanagers verfügen.
Immer schlank, immer fit und leistungsbereit, das will auch Tim wieder sein. Der Musiker wiegt 170 Kilo und ist seit 2 Jahren arbeitslos. Genau deshalb, glaubt er. Um sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren, will er sein Hungergefühl endgültig ausschalten. Seit 6 Wochen ist er auf Diät und auf Speed.
Wenn du dieses Medikament nimmst und auf einmal ist dein Hunger weg, und du gleichzeitig aber so ein bisschen im Hinterkopf hast, dass das, was du nimmst, nicht ohne ist und dass du auf ein paar Sachen achten musst und zumindest Vitamine und Eiweiß zu dir nehmen musst und vielleicht noch eine Mineralientablette nebenher oder so, damit du nicht völlig dehydrierst und körperlich abkackst, dann kann man so ein Medikament für eine bestimmte Zeit auch nehmen. Und so sehe ich das für mich. So ein Medikament, das nehme ich eine bestimmte Zeit.
10 Kilo hat Tim durch die Droge abgenommen. 70 weitere sollen folgen. Das wäre dann etwa ein Jahr auf Speed. 4 bis 6 Lines am Tag. Richtige Mahlzeiten isst er nicht mehr. Zum Frühstück gibt es einen Apfel, am Nachmittag ein bisschen Joghurt. Nur mit Speed glaubt er, seinen Körper wieder zu beherrschen.
Wenn ich das selber nicht in den Griff kriege, dann habe ich halt das Gefühl, ich muss dieses Werkzeug benutzen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch nicht vom Tisch zu wischen, dass es dieses gesellschaftliche Idealbild von schlank, sportlich, leistungsbereit, sonst wie gibt, dem ich offensichtlich mit meiner puren Willenskraft alleine nicht entsprechen kann.
Speed als letzte Hoffnung auf soziale Anerkennung. Der Beginn einer Gesellschaft auf Droge?
zeitgleich zu der Ausstrahlung dieses Berichts hatte das Kommando eine Pressemitteilung vorbereitet, die dann an die gesamte erste Liga der deutschen Presselandschaft gesendet wurde. Es wird hier zum Beispiel darauf hingewiesen, wie erschreckend einfach es ist, da Zugang zu finden und selbstgewählte Inhalte zu platzieren. In diesem Falle geht es bei dem selbstgewählten Inhalt natürlich nicht so sehr darum, dass über Speed als Alltagsdroge berichtet wird, weil das die Redaktion ja schon vorgegeben hat, sondern der Protagonist zum Beispiel auch die Möglichkeit hatte, über Schönheits-, Schlankheits- und Leistungswahn auch was zu sagen. Weiterhin wird die schlechte Recherche angeprangert. Es ist erschreckend, wie leicht es ist, selbstgewählte Inhalte in Massenmedien zu platzieren.
Und ein Bekennervideo auch. Wir, Angehörige des Kommandos Tito von Hardenberg, der hedonistischen Internationale, haben heute am 10. April des Jahres 2008 das öffentlich-rechtliche Musik- und Drogenformat Polylux angegriffen. Unser Angriff auf den Boulevard-medialen Komplex soll unsere grundlegende Opposition ausdrücken gegen Praktikantenausbeutung und schlechte Fernsehprogramme. Unsere Solidarität gilt all denen, die sich weltweit wehren gegen Staatskapital und die ganze andere Kacke. Einem unserer Genossen ist es gelungen, ins Herz der Bestie vorzudringen und nicht nur das Format der Sendung in Absurdum zu führen, sondern auch die von Frau Hardenberg ausgelobten 50 Euro Aufwandsentschädigung der revolutionären Sache zuzuführen. Wir fordern die Abschaffung von Ausbeutung und Unterdrückung. Mehr Klang, weniger Sucht und ein 30. Monatsgehalt für die Schiffsabwrackungsindustrie von Bangladesch.
Es gibt da aus dem Blätterwald ein ganz schönes Zitat aus der Springerschen Welt, die sich über das geschmacklose Bekennervideo im Stile islamistischer Attentäter mokiert.
Allein dafür hat sich das schon gelohnt, das Ding zu machen.
Ne? Das kann man vielleicht so sehen. Am nächsten Morgen ist dann das eigens eingerichtete Postfach des Kommandos voll. Die gesamte erste Liga hat sich da also angemeldet. Die Prankster geben Telefoninterviews im Minutentakt. Spiegel, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche, Frankfurter Rundschau, Fokus, Taz etc. pp. Das nun folgende Rauschen im Blätterwald, was man hier so ein bisschen angedeutet bekommt, übersteigt auch die kühnsten Erwartungen der Aktivisten, denn bis zu österreichischen und Schweizer Publikationen reicht da der mediale Aufschrei. Es überwiegt eine gewisse Häme. Eigentlich wird nur sehr selten Solidarität mit den verschaukelten Journalisten geübt. Da muss man sagen, das Medienmagazin von Verdi hat dann dem RBB angeraten, vielleicht rechtlich stramm gegen die Täter vorzugehen. In der Blogosphäre findet das Ganze auch explosionshafte Verbreitung und es wird viel darüber debattiert, was Journalismus für eine Verantwortung hat, wie man heutzutage in Zeiten des überall verbreiteten Internets und auch des Zeitdrucks noch vernünftig recherchieren kann. Die Sorgfaltspflicht der Journalisten wird da ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Polylux, das Magazin, was sich ja selber immer so ein bisschen mit so einer selbstbehaupteten Web 2.0-Affinität präsentiert hat, nimmt diesen gefakten Beitrag sofort von der Seite und unternimmt dann auch ziemlich klägliche Versuche, die immer wieder hochgeladenen Mitschnitte bei YouTube und MySpace-Video entfernen zu lassen. Das fällt ihnen in ihrer Community ziemlich auf die Füße. Da werden dann so Rufe laut Zensur, das geht gar nicht. Der RBB-Pressesprecher gibt ein Interview und behauptet, der Protagonist hätte während des Interviews Kokain genommen. Häppchenweise wird auch der Klarname des Protagonisten preisgegeben, mal der Vorname, mal der Nachname. Wenn man da gut kombinieren kann, hat man es eigentlich. Eine Woche später kommt Polylux dann nochmal und nimmt den Ball nochmal auf und macht einen ziemlich großen Bericht zum Thema Medienaktivismus, Medienhacking. Zitiert ziemlich breit die Yes Men und die Aktionen, die wir vorhin schon mal kurz skizziert haben. Selbstkritik ist da allerlei totale Fehlanzeige. Das, was eigentlich im Raum stehen bleibt, ist die Frage, warum ausgerechnet wir? Immerhin können Sie sich über eine stark gestiegene Einschaltquote freuen. Zeitgleich wird von dem Kommando nochmal eine Pressemitteilung veröffentlicht, wo Polylux als Wiederholungstäter entlarvt wird. Beispiele dafür, dass sie auch schon zu früheren Themen immer wieder in verschiedenen Foren eben genau diese Art der Recherche probiert haben, dass sie Menschen ohne Beziehungserfahrung, Menschen mit Mehrfachbeziehungen, World of Warcraft-Süchtige, Menschen, die sich Gliedmaßen abtrennen und so weiter und so fort suchen. Ende Mai wird dann die Absetzung des Formats Polylux bekannt gegeben. Am 18. Dezember letzten Jahres läuft die letzte Polylux-Sendung. Der RBB-Sprecher wird zwischendurch nochmal gefragt, ob es da einen Zusammenhang gibt und beantwortet das mit einem dreifachen Nein. Falls ihr euch jetzt wundert, was eigentlich mit dem Speed-Dealer geworden ist, der lieber kokst, aber die Gesellschaft nach vorne bringen will, dem hatte man nach seinem Telefoninterview gesagt, ey, mit dir wollen wir auf jeden Fall einen eigenen Beitrag machen. Der hat dann aber nie wieder von denen gehört.
Kommen wir zu Fallbeispiel 3. Diese Dame ist bekannt, Erika Steinbach, Rechtsablegerin Bund der Vertriebenen. Ist ja gerade schwer in der Diskussion, die Stiftung, Bundesstiftung Fluchtvertreibung Versöhnung und die Besetzung dergleichen. Muss dazu sagen, dass diese Stiftung eben besonders auf Deutschland zentriert ist und Flüchtlingsleid im 20. Jahrhundert behandeln will, aber besonders das deutsche Flüchtlingsleid. Und es gibt dazu oder gab dazu vor kurzem im Dezember einen Hack des Zentrums für politische Schönheit. Das sind die, die Steinmeier und Merkel auf eBay Philippinen verkauft haben, unter anderem. Und dieser Hack ist so schön, weil er so klassisch ist. Also das ist eine, mit einer gefälschten Webseite, Bundesstiftung Fluchtvertreibung.de. Gefälschte Mailadresse, wird eine gefälschte Pressemitteilung rausgegeben, in der Horst Köhler ganz frech sagt, dass die Stiftung nicht zu einem Schaustück der Ignoranz verkommen dürfe. Und was eben der Clou an dieser Idee war, des Zentrums für politische Schönheit, dass der Stiftungsrat umbesetzt wird und erweitert wird um 3 Menschen mit aktuellem Flüchtlingshintergrund, die nun in den Stiftungsrat kommen sollten. DPA hat es aufgenommen auch gleich. Und eine Pressemitteilung versandt, die dann auch in mehreren Medien gedruckt wurde, auch in Polen ganz groß. Und man, die haben das dann nach 2-3 Stunden zurückgeworfen oder revidiert. Ne? Was man hier schön sieht, ist, die Sache hat Netzpolitik als erstes aufgedeckt, dann hat das Handelsblatt und da sieht man schön eben die Nutzung eben auch der Blogosphäre, wie man diese Geschichten immer wieder auch dann in die Mainstream-Medien reinpressen kann, weil die dann sagen, oh, das hat eine Relevanz. Nebenbei kommt jetzt. Was schön war, waren die Blendgranaten am Rande, die da von dem Zentrum für politische Schönheit verschossen wurden. Da gab es dann auf einmal einen Freundeskreis des Deutschen Historischen Museums, der dann was gesagt hatte, irgendwelche CDU-Abgeordneten, die auch gefordert haben, müssen jetzt hart vorgehen. Und selbst im Rückzug und der Aufklärung haben eben diese Kommunikationsguerilleros auch noch irgendwie die Dementis verfälscht. Das ist übrigens eine sehr gute Methode, wenn was aufgedeckt wird, auch gleich noch zu sagen, ja, und was ein schönes Beispiel, ich muss ganz kurz überlegen, zum Beispiel bei diesem eBay Steinmeier und Merkel verkaufen, hat das Zentrum für politische Schönheit auch gleich die noch dazu erfunden, dass das Kanzleramt hätte sei not amused gewesen und hätte harte Schritte angekündigt, worauf Süddeutsche alle das auch übernommen haben. Also als Medienguerillero immer daran denken, der eine Hack funktioniert und der Rückzug funktioniert auch wieder. Da kann man auch nochmal einen hinterher schießen.
So, nachdem wir jetzt relativ episch gezeigt haben, was Kommunikationsguerilla so alles sein kann, wollen wir noch einen kurzen Hinweis darauf geben, was Kommunikationsguerilla nicht ist. Da gibt es nämlich diverse Vereinnahmungsversuche von Seiten von Werbern, PR-Fuzzis und dergleichen. Das ist eine sogenannte Rekuperation. Dieses Beispiel kennt man vielleicht noch, eine original blutige Uniform aus dem Jugoslawienkrieg. Da geht es aber nicht darum, wirklich politischen Mehrwert und Aufmerksamkeit für diesen Konflikt zu generieren, sondern Benetton will Klamotten verkaufen. Dies hier ist auch ein Beispiel für Aneignung im weniger subversiv-politischen Sinne. Hier hat die CDU Baden-Württemberg in den 90er Jahren mal gedacht, wir springen mal so auf diesen Jugendlichen und Acid-Wagen auf und so und haben eben diesen CDU-Smiley gemacht. Virales Marketing arbeitet auch oft mit Methoden, wie wir sie schon beschrieben haben. In diesem Fall ist es eine Microsoft-Werbung.
Die waren nicht schlecht, die hatten davor für dieses Projekt auf verschiedenen Social Networks versucht, Leute zu gewinnen, die das finanzieren und so, und haben auch wirklich Leute verarscht. Aber letztlich ging es darum, Windows 7 als ein tolles Produkt anzukündigen und als, also immer aufpassen, weil die Leute nutzen eben die Methoden und Waffen der Kommunikationsguerilla.
Sie nutzen Taktiken und Methoden, sie wollen aber eigentlich nur verkaufen oder Stimmen gewinnen, bewegen sich nicht außerhalb der Grenzen des Systems. Es ist keine Beunruhigung beabsichtigt, keine Subversion und insofern auch keine Guerilla.
Kommen wir zu Part selber. Achso, das ist dein.
Ja. Also, wir würden natürlich gerne jetzt nicht nur so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sondern auch irgendwie durchaus Leute animieren, vielleicht selber mal in den Waffenschrank zu gehen. Selber machen, auf der Spielwiese der Medienguerilla gibt es folgende Spielweisen, haben wir ja gesehen. Entweder man legt den Ball selbst hin, man sieht, aha, da ist eine Sicherheitslücke, man hat eine Idee, man kann da ziemlich lange drüber nachdenken, brainstormen und kommt zu dem Ergebnis, da setzen wir jetzt an. Oder aber der Ball wird einem hingelegt und man nimmt die Einladung an. Es gibt da eigentlich kein Patentrezept. Oft entstehen Ideen auch aus einer Schnapslaune heraus. Es gibt aber auch Aktionen, die von ziemlich langer Hand geplant sind. Mehrmonatige Vorbereitungszeit, auch zum Teil ziemlich hoher finanzieller Einsatz. Wenn man zum Beispiel an die Yes Men denkt, die haben da bestimmt auch so gewisse Vorräte für anlegen müssen. Wichtig ist, dass man sich einfach mit den Wirkungs- und Funktionsweisen von Medien auseinandersetzt, auch das Prinzip der kulturellen Grammatik reflektiert und sich so ein bisschen mit PR-Effekten auskennt. Und genau guckt, was für Mechanismen da eigentlich wirken. Brainstormen ist ganz wichtig, auch immer wieder nochmal überlegen, viele Leute dazu holen, auch aus verschiedenen Richtungen. Da bekommt man auf jeden Fall eigentlich die besten Resultate. Was ebenfalls praktisch ist, wenn man so PR-Fuzis oder Werber im Freundeskreis hat, die vielleicht selber noch so eine restsubversive Prägung in sich tragen. Kontakte in die Blogosphäre sind hilfreich. Oder eben, wenn man selber über gute Presseverteiler verfügt.
Ja, beliebte Ziele sind eben Firmen und Institutionen, die eher schlechten Leumund haben, Umweltsünder, Ausbeuter, Waffenproduzenten. Also Leute, die einen nicht verklagen wollen danach, weil sie keine Lust haben, dass sie in der Klage dann das Thema wieder aufgerollt wird. Also Polylux hat zwar auch angedroht zum Beispiel, dass sie verklagen wollten, aber es war irgendwie klar, die haben keinen Bock, dass danach in einem Prozess das Ganze dann wieder, der schlechte RBB, die schlechte Recherche.
Sie haben zumindest die Gelegenheit genutzt, nochmal eine Sendung zu machen und nochmal Öffentlichkeit zu suchen. Aber Dow Chemical zum Beispiel hat die Yes Men nicht verklagt, sondern eine relativ dürre, zweizeilige Pressemitteilung rausgegeben, weil denen nun wirklich gar nicht daran gelegen war, dass die Weltöffentlichkeit sich nochmal über die 4.000 bis 25.000 Toten in Indien in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzt.
Ja, also Firmen mit schlechter Pressearbeit oder Institutionen mit schlechter Pressearbeit wie die Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, die haben nämlich keine Webseite und haben keine Pressearbeit, keine richtige, da kann man auch immer gut ansetzen. Und Medien, die schlecht recherchieren, sind natürlich auch ein sehr gutes Opfer dafür. Aber prinzipiell lässt sich, glaube ich, jedes Medium hereinlegen, man muss nur besser aufgestellt sein, als die recherchieren können. Also das, da geht aber einiges.
So, interessant ist es natürlich, Leute mit verschiedenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einblicken zusammenzubringen. Gerade da sind auch Leute mit besonderen technischen Fähigkeiten durchaus auch gefragt. Wenn es zum Beispiel darum geht, Websites zu hacken oder zu spoofen, gefälschte E-Mail oder gefakte E-Mail-Adressen zu benutzen, da man sich da als glaubwürdiger Absender gleich ganz anders präsentieren kann. Auch Informationsaustausch über Tools, wie man sich eben schützen kann, wie man seine Identität und Herkunft verschleiern kann, diesen Techniktransfer oder eben, dass man sich auch mit Leuten zusammentut, die in irgendeiner Art und Weise selber mit Pressearbeit zu tun haben, Zugriff auf Presseverteiler haben oder eben von hinten anbohren, um an die Inhalte zu gelangen.
Also da freuen sich Medienguerilleros sehr über gut sortierte Verteiler von PR-Agenturen.
Und Medienguerilleros, die vielleicht nicht selber die allertiefsten Nerds sind, freuen sich dann auch über Kontakte zu Menschen mit außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten.
Bei Medienhacking ist, wie beim normalen Hacking auch, immer Vorsicht geboten, da man schnell in Grauzonen gerät, in rechtliche Grauzonen, muss eben ein bisschen aufpassen. Also, aber sich davor auch überlegen, welche juristische Auswirkungen kann das haben und auch mitberechnen, wie eben die Leute, die man angegriffen hat, damit umgehen werden. Aber es ist natürlich keine Garantie. Also schon auch gut, Anwälte zu kennen und die mal zu fragen, was für Auswirkungen das haben kann. Aber generell kann ich eigentlich nur, macht es alle mal, das macht Spaß. Und ja, Fragen.
Eine kleine Ergänzung zum Tipp, Polylux, der Nasofi-Fake. Also die Nationalsozialisten für Israel, wo Leute bis heute noch glauben, dass es sie gab, kann man alles nachlesen im Netz. Und das Video steht auch noch online. Ist eine gute Reportage über den nationalen autonomen Nationalisten. Und am Ende kommt dann als Clou die Nasofis, also nach dem Motto, die Israelis haben sich durchgesetzt, Sozialdarwinismus, wir setzen auf Sozialdarwinismus, hat nicht nur in der Antifa-Szene, sondern auch in der Nazi-Szene zwei Monate ziemlich für Wirbel gesorgt, ist dann verpufft so, aber kann man alles noch nachlesen. Also das war auch noch in der Endphase von Polylux.
Also ich glaube, es gibt unglaublich viele Medienhacks. Konnten echt nicht alle da zeigen, aber Polylux scheint da wirklich öfter drauf reingefallen zu sein.
Ich habe noch mal eine Frage. Könnt ihr in den Folien noch ein bisschen zurückgehen, bis dahin, wo wenn die Medien oder wenn die Kommunikationsmafia diese Sachen ausnutzt? Noch ein Stückchen zurück? Ja, das genau die Folie. Ich habe mal eine Frage an das Publikum. Wer war gestern alles bei diesem Donut-Aufkauf-Event dabei? Und wer profitiert davon? Wollte ich bloß mal so in den Raum stellen.
Ja, ich glaube, was du ansprichst, ist eine. Also, man kann mit Kommunikationsgeräten ja auch das Gegenteil erreichen. Ne? Man muss ja immer gucken, was ist die Folge, was passiert und helfe ich nicht vielleicht sogar den Mächtigen, die ich da angreife. Also, das ist, sollte man immer davor abschätzen. Man kann es auch nicht genau wissen, was passiert. Also, das ist klar, Donuts aufkaufen, da freut sich der Donutverkäufer.
Ich bin aus den Niederlanden. Und in Niederland hat es auch so etwas gegeben. Da haben sie vor jedes Haus in die Post so eine kleine Note gesetzt, eingeworfen, ein Full Collar, sehr, sehr gut ausgesehen. Und dann hat man so einen Bericht gegeben, zum Beispiel, wir überwachen ihr oder ich bin der Minister und wir erhöhen ihre Miete und ich mache es darum und darum. Und das hat sehr viel in die Presse, hat das sehr gute Eindrücke gemacht und darüber geredet. Natürlich, der Minister, der hat das nicht so gut gemacht, aber das war ein sehr, sehr gutes Beispiel.
Ich habe noch eine Frage. Gibt es Gruppen oder wenn man jetzt selber nicht direkt eine Aktion starten will, wo man sich erstmal anschließen kann und mitmachen kann und ein bisschen Erfahrung sammeln kann?
Es gibt sicher, also es gibt das Zentrum für politische Schönheit, die machen was. Hedonistische Internationale ist dafür auch immer ganz gut zu haben. Tendenziell ist natürlich so, dass die Medienguerilleros schon klandestiner arbeiten müssen und deswegen nicht so eine Offenheit oder dass es offen diskutiert wird, was die Ziele sind, weil es lebt halt von der Überraschung. Also von dem her kann es schon schwierig sein, da Kontakt zu aufzunehmen, aber einfach versuchen auch. Also.
Ja, ich glaube, es gibt keine weiteren Nachfragen oder Ergänzungen mehr. Doch, da kommt noch jemand.
Ihr hattet vorhin gesagt, dass Polylux angedroht hat, diese Leute zu verklagen. Wenn die das wirklich gemacht hätten, hätten die irgendwelche Arten von Erfolgsaussichten darauf gehabt oder muss man sich als Aktivist da nicht so die Sorgen machen?
Also soweit ich informiert bin, haben sich die Aktivisten da schon so gewisse Gedanken drüber gemacht und haben auch geguckt, dass jetzt keinerlei Aktionen stattfinden, die direkt zum Beispiel als Urkundenfälschung oder sowas durchgehen. Es wurden aber keine Juristen zu Rate gezogen und ein Stück weit war, soweit ich das irgendwie mitgekriegt habe, einfach auch die Bereitschaft für sowas wie groben Unfug oder so Dinge im niedrigschwelligen Bereich durchaus auch mal sowas mit einzugehen. Ich glaube, das ist auch eine Voraussetzung, die man durchaus haben sollte. Nicht davon auszugehen, dass man da auf jeden Fall clean bei rauskommt, sondern eventuell sich auf solche Auseinandersetzungen auch ein bisschen zumindest vorzubereiten.
Wobei man sagen kann, dass, glaube ich, auch, also bei Polylux zum Beispiel, da ist ja kein Geld im Spiel. So, wenn ich denen jetzt falsche Beiträge verkaufen würde, wäre es Betrug. Aber meistens ist es ja eine kunstvolle oder eine Art von Kunst und ich würde auf jeden Fall, sollte man das auch deswegen als Kunst deklarieren. Das schützt auch ein bisschen. Und eben Gegner nehmen, wo man weiß, die haben nicht so Lust, irgendwie in die Öffentlichkeit zu geraten. Und aufpassen mit falschen Logos, also mit echten Logos, die man benutzt, weil das ist dann halt schnell Urkundenfälschung. Manchmal wird es halt zur Echtheit gebraucht auch, ne?
Ja, mich würde interessieren, was so beliebte Angriffsvektoren sind, insofern, dass sie leicht zu hacken sind und man da wenig kontrolliert. Also sagen wir jetzt mal, wenn man jetzt direkt sich als Pressesprecher von einem sehr bekannten Konzern ausgibt oder als Pressesprecher des Kanzleramts, dann weiß man ja so, kennt man ja den Pressesprecher, da geht es
ja,
logischerweise nicht.
Das ist schwierig. Also da was nicht mehr so ganz funktioniert, diese Yes-Man-Methode mit, ich baue eine Webseite, Journalisten kommen zu mir, das ist eigentlich, geht es nicht mehr, weil die ganzen Unternehmen ein sehr gutes Suchmaschinenmarketing machen und du kommst gar nicht mehr an gegen deren SEO-Power und die Leute finden dich dann gar nicht mehr. Aber da kann man ja durchaus auch neue Modelle überlegen, die dann doch funktionieren. Also das, ich glaube, dass die Methode eigentlich fast schon durch ist, dass das Zentrum für politische Schönheit das geschafft hat. War eigentlich nochmal schön. Also, da gibt es sicher auch, also Waffenfirmen haben auch nicht so richtig Webseiten, da kann man auch sicher was machen. Also
ja, ich glaube, wenn du jetzt nicht noch ein knackiges Schlusswort parat hast, würde ich jetzt einfach mal den Vortrag beenden. Bedanke mich für eure zahlreiche Teilnahme und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.